Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleibende Schäden, Folge 98. Mein Name ist Leo Solida und neben mir mal wieder der Mann, der allein für die 1 Million KinobesucherInnen von Chantal im Märchenland verantwortlich ist, Kenan Hasic.
Das halte ich für eine dreckige Lüge.
Eine wirklich dreckige Lüge, ja.
Was keine Lüge ist, ist aber, dass der Film wirklich 1 Million BesucherInnen innerhalb von 7 Tagen geschafft hat.
Richtig. Wie gesagt, liebe ZuhörerInnen von Bleibende Schäden, falls ihr eine davon wart, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt dafür mal wieder gesorgt, dass die deutsche Popkultur mal wieder lange Zeit so nervig ist wie seit langem nicht mehr. Aber starten wir nicht so negativ in diese Folge rein. Kenan, ich freue mich natürlich, dich an meiner Seite heute mal wieder zu haben. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wir waren jeweils krank oder verhindert und dann kam Ostern und dann war man auch schon ganz schnell wieder weg. Ich glaube, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, haben wir ein großes TV-Event verfolgt, nämlich Die Passion.
Tatsächlich, wir waren das letzte Mal am 27.?
27. oder 26.
Nee, 27. März.
Ja, genau.
Haben wir uns das letzte Mal gesehen, wir haben heute den 6. April.
Genau, das ist für unsere Regelmäßigkeit, in der wir uns sonst sehen, eigentlich schon ein kleines Wunder, besonders wenn wir beide im Lande sind sozusagen. Mhm. Aber Kenan, daher, wie geht es dir?
Es wird besser. Ich habe mir nach Ostern ein bisschen was eingefangen. Wetterumsprünge haben mich ein bisschen mitgenommen und ich war ja auch im Ausland ein bisschen unterwegs, war in den Niederlanden.
Kenan Hasic hat nicht mitbekommen, dass Bubatz ab dem 1.4. legal ist und wollte natürlich nochmal schön im besten New Kid-Style das Gras
Ich wollte halt auch einfach am 30.3. halt noch was mitnehmen.
Richtig, natürlich.
Bisschen Atmosphäre, Kunst.
Und Edamarkese.
Und Edamarkese, ganz genau. Ja, ansonsten bin ich jetzt wieder so langsam auf dem Weg der Besserung. Man hört es vielleicht noch ein bisschen raus, dass ich nicht ganz so fit bin. Deswegen nehme ich mir auch das Wochenende noch ein bisschen Zeit und ruhe mich aus. Aber für die Aufnahme reicht die Kraft noch aus.
Da wurde wie im Fußball, da wurde der Hasic fit gespritzt.
Ganz genau.
Richtig.
Bei dir?
Ja, ich kann auch nicht klagen. Ich war kurz vorm Ostern, habe ich mir ein bisschen was eingefangen. Somit haben wir uns schön fast überschnitten mit unseren Wehwehchen und Traumata und allem Möglichen. War die letzten Tage etwas abseits, weg aus Düsseldorf, war ein bisschen noch in Deutschland unterwegs und bin seit heute wieder da, durfte mal wieder die Deutsche Bahn genießen. Und ja, kann mich jetzt nicht beklagen, wir haben wunderbare 25 Grad, das beste Wetter, um in einem Zimmer zu sitzen und Pott zu casten, ne? So nennt man das ja.
Ich dachte, du sagst, um Pott zu rauchen.
Nein, Pott zu casten, richtig. Aber genau, ich kann nicht klagen und erfreue mich des Frühlings und des baldigen, ja, steigenden Wetters, wovon wir ja nicht so meistens die Fans sind. Deswegen verkriechen wir uns ja in Dunkelkämmerlein und schauen Filme.
Naja. Ich sag's mal so, die Sommerpersönlichkeiten von Kenan Hasic und Leo Solida werden wieder rauskommen. Tolle Outfits, tolle Getränke und
tolle
ganz
Anekdoten.
Viele Anekdoten zu schlechten Sommertrends werdet ihr dann im Sommer nochmal von uns hören.
Richtig.
Bevor wir dann für eine längere Zeit dann auch ein bisschen außerhalb des normalen Programms senden.
Genau, wir werden ja ein bisschen auch wieder eine Sommerpause machen, aber da werden wir in Zukunft noch was erzählen.
Ja.
Jetzt erstmal würde ich sagen, Kenan, gehen wir mal in medias res, denn wir haben heute 2 kleine Kinoempfehlungen und einen größeren Serienkosmos, dem wir uns widmen wollen. Deswegen würde ich sagen, Mats ab.
Und da sind wir wieder mit einer, ja, kleinen Empfehlungskette, möchte ich das mal nennen.
Das haben wir ja lange Zeit nicht mehr gemacht.
Genau, wir haben ja sonst immer Reviews gemacht, wo wir beide die Produktion gesehen haben und haben sie ausführlicher besprochen. Heute wollen wir mal ein bisschen gegen diese Regel gehen und wir beide haben jeweils einen Film mitgebracht.
Genau.
Und werden diesen uns gegenseitig präsentieren und euch pitchen, warum wir diesen gerne gesehen haben und warum ihr euch auch diesen anschauen solltet.
Genau, wie gesagt, wir haben das früher gemacht. Es ist halt immer auch so ein bisschen, das macht natürlich dann mehr, ergibt mehr Sinn meistens, wenn beide den gesehen haben, kann man ein bisschen mehr diskutieren. Jetzt war es einfach so aufgrund unserer, ja, Kleinigkeiten im Krankheitsbereich und allem anderen, dass wir nicht vielleicht auch zeitlich dazu kamen, um sozusagen den Film mal anders zu schauen oder auch weil ich gerade zum Beispiel dort, wo ich war, lief der Film, den du präsentieren willst, nicht im Kino und dann ist das gar nicht mal so einfach, sowas zu schauen. Deswegen weichen wir heute mal vom Konzept ab. Und Kenan, du hast ja, wie gesagt, einen Kinofilm parat. Und der kommt aus einem Land, das uns allen wohlbekannt ist, nämlich Italien. Und ja, es geht um den Film Morgen ist auch noch ein Tag, oder?
Ganz genau. Gehen wir erstmal zurück in den Sommer 2023. Barbenheimer hat Deutschland regiert und auch den Rest der Welt. Aber ein Land blieb tatsächlich von diesem Barbenheimer Hype weitestgehend ein bisschen verschont, weil ein anderer Film tatsächlich für Furore sorgte. Denn auf Nummer 1 der Kinocharts in diesem Jahr war nämlich ein anderer Film. Und zwar der, den ich auch heute präsentieren werde. Und morgen, also morgen ist auch noch ein Tag, tatsächlich.
Und das Land ist eben auch Italien.
Ganz genau. In Italien war Barbie und Oppenheimer natürlich auch gern gesehener Kinogast. Aber der Film tatsächlich verblieb dann am Ende als der erfolgreichste italienische Film. Weil er auch tatsächlich, ähnlich wie Barbie, ein wichtiges Thema angesprochen hat. Nämlich in Italien herrscht natürlich auch eine hohe Rate an häuslicher Gewaltfällen als auch an Femiziden. Und dieser Film diente als Symbol letztes Jahr für tatsächlich Proteste, wo der Film oder Shots aus diesem Film dann quasi als Symbol dafür genommen wurden. Und der Film dadurch dann auch sehr beliebt wurde als Symbol natürlich dieser Aufstandsbewegung auch dazu.
Wollen wir ganz kurz hier nochmal einhaken? Vielleicht, keine Ahnung, du hast den Film ja gesehen. Gibt es irgendwelche Trigger-Aspekte, auf die wir eingehen sollten? Wir Triggerwarnung setzen sollen?
Da das Thema häusliche Gewalt natürlich steht, gibt es natürlich Gewalt, die angewendet wird, aber nie auf einem brutalen Sinne, weil morgen ist auch noch ein Tag, tatsächlich eher als Komödie und Musical angelegt wird. Dadurch wird halt die Gewalt, ich möchte nicht sagen banalisiert, es wird aber mehr in einem künstlerischen Format abstrahiert.
Aber trotzdem, wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt mit dem Thema, glaube ich, solltet ihr vielleicht nach vorne springen. Einfach nur schon mal so ein bisschen als Einstieg. Nicht, dass wir irgendwelche Leute da irgendwie was empfehlen, was vielleicht für die Menschen triggern sein
könnte. Ganz genau. Vorne ran an diesem Film steht Paola Cortellesi. Sie ist Regisseurin und auch die Hauptdarstellerin Delia. Und ist es auch quasi ihr Debütprojekt gewesen auf dem Regiestuhl und meiner Meinung nach ein sehr beeindruckendes Bild, denn es geht nämlich eben um Delia, eine typische Hausfrau, die in einem Nachkriegsitalien mit ihrer Familie, in ihrer Familie lebt und eben alles Mögliche miterlebt, was halt eben solchen Familien damals auch passieren konnte. Eben man ist von Armut geplagt oder von geringen Verdiensten. Sie hat einen Ehemann, der sie schlägt. Sie hat eine Tochter, die kurz davor steht, sich zu verloben und zwei Söhne, die so ein bisschen auf den Zügen des Vaters so unterwegs sind. Und natürlich ein Schwiegervater, der rumkrakeelt, gesundheitlich nicht mehr auf der Höhe ist und sie quasi jeden Tag sexuell auch belästigt. Also das volle Programm, was Delia in ihrem Leben dort erleben muss, mit Ivano, Marcella und auch Sor Ottorino. Das sind jetzt die Charaktere ihres Mannes, ihrer ältesten Tochter und auch des Schwiegervaters. Und wir erleben aber neben dem Ganzen auch ihre Arbeit, die sie außerhalb des Haushaltes verrichtet. Sie macht nämlich viele Jobs, um halt die Familie auch mit über Wasser zu halten. Und man durchlebt so ein bisschen den Alltag von ihr. Dann aber erlebt sie so langsam Momente, wo sie immer diesen Ausbruchsversuch mitnehmen will und sich immer wieder Gedanken macht, ist das das Leben, was ich leben will? Und wird auch immer von ihrer Tochter auch angestachelt. Ja, was ist das für ein Leben, das du lebst? Du musst die Entscheidung treffen, du musst die Wahl treffen, was du aus deinem Leben machst, so wie alle anderen Frauen letzten Endes sich mit ihrer Wahl, was sie mit ihrem Leben machen wollen, damit anstellen. Der Film natürlich dient auch nämlich als geschichtlich wichtiges Moment, weil der nämlich die erste Wahl auch thematisiert, an der Frauen teilnehmen durften in den 40er Jahren.
Okay, die erste Parlamentswahl, genau.
Ja. Und genau, da setzt der Film dann inhaltlich an. Ist in Schwarz-Weiß gehalten, orientiert sich auch sehr stark italienischen Neorealismus, eine Strömung, in der eben italienische Filme sich sehr stark mit dem Realismus nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt haben. Sei es vom Wiederaufbau, sei es vom quasi postfaschistischen Italien und was die Gesellschaft damit macht, wie sind die Gedanken, wie ist der Aufbau und vor allem halt hat man sehr viel mit, stellt man auch Armut dann da. Und daran setzt er auch an, macht es aber sehr modern mit vielen modernen Kameraarbeiten, arbeitet mit Musikeinsätzen und auch eben mit einer sehr humoristischen Note. Zum einen gibt es halt eben in Bezug auf häusliche Gewalt, macht man da auch ein paar Witze, die nicht auf Kosten der Gewalt gehen, aber wo die Frauen halt aber auch das immer kommentieren, was mit ihnen natürlich auch passiert. Und gleichzeitig auch dann so Witze gemacht werden mit, dass zum Beispiel ihr Schwiegervater sagt zum Sohn in einer Szene, deine Frau, sie redet zu viel, du hättest es anders machen müssen, du hättest nicht von außerhalb heiraten müssen, du hättest deine Cousine heiraten sollen.
Okay, ja.
Also dass man auf solche Sachen auf moderne Sicht dann drüber scherzt, beispielsweise.
Okay, jetzt ist so eine Vermischung aus so diesem italienischen Neorealismus, also wie gesagt, sehr prägnante filmische Strömung. Ich glaube, wer sich da ein bisschen mal mehr reinlesen will, gibt es ja viele bekannte Filme, aber auch viele Video-Essays zum Beispiel auf YouTube. Ja. Einfach mal What is Neorealism so ein bisschen eingeben. Da gibt es einige gute Video-Essays. Verbindet es aber aus einer heutigen Perspektive. Also ja. Ist es das vielleicht so, was für dich den Film so besonders macht und wo man sagt, okay, das hebt ihn ab vielleicht von einem klassischen, vielleicht ein bisschen Drama so ein bisschen, oder was sind so die prägnanten Aspekte?
Ich finde es erstmal super mutig, dass die eben dieses ernste Thema und die weibliche Perspektive einfach rausnimmst, weil italienischer Neorealismus oft damit zusammenhing, dass man häufig die arbeitenden Männer auch gezeigt hat, eben die klarkommen müssen, die sich um ihre Familie kümmern müssen und die tagsüber arbeiten, während die Frau halt Haushalt putzt und alles weitere macht. Das ist dann halt alles sehr viel später gekommen, dass man das in Kombination mit eben Themen der arbeitenden Frau, der häuslichen Gewalt, das miteinander fusioniert und dann auch in einem modernen Ansatz auch kommentiert, funktioniert. Und der Kommentar letzten Endes ist auch eben sehr subtil gehalten. Es wird keine Moralkeule geschwungen, sondern es wird wirklich in Bildern schön verarbeitet. Und das Schwarz-Weiß funktioniert hier auch wunderbar. Alle Charaktere sind super. Also ich mag auch gerade die anderen weiblichen Charaktere. Die hat eine beste Freundin, die Marisa heißt, die so am Markt arbeitet und Obst und Gemüse verkauft. Sie ist ein wirklich toller Charakter. Dann ihr Ehemann Ivano könnte schnell zu einer Karikatur werden, aber auch er kriegt Szenen, wo du denkst, okay, sie sieht, woher dieses Verhalten kommt, woher das geprägt ist, auch natürlich diese Erwartung von, er muss Geld verdienen, er muss auch auf seinen Vater gleichzeitig aufpassen, der immer auf ihn einredet. Du merkst, dass es halt so ein generationeller Konflikt, der auch dabei herrscht. Und natürlich dann noch die Perspektive der Tochter, die halt eben auch noch mit reinkommt und auch immer die moderne Perspektive mit annimmt, aber auch gleichzeitig irgendwie droht, durch ihre Verlobung in ähnliche Strukturen reinzurutschen, weil sie in eine reiche Familie heiratet und auch diese da schon die Kommentare bringen, ja, sie muss gefügig gemacht werden, sollte lieber kein Freigeist sein und so weiter und so fort.
Okay, also du sagst von dir, morgen ist auch noch ein Tag, kleiner Kinotipp für dich?
Definitiv, geht ins Kino rein, auch aufgrund des Looks lohnt es schon Kinogang und es ist auch einfach erfrischend, dass so ein Film halt auch aus Italien kommt. Letztes Jahr in Venedig habe ich viele italienische Filme gesehen, die alle sehr patriotisch waren, sehr irgendwie passend zur Politik auch, die aktuell in Italien herrscht. Das wirkte wieder wie so ein Befreiungsschlag einfach und auch, dass der Film so erfolgreich auch letztes Jahr in Italien war, zeigt auch, denke ich mal, dass da vielleicht eine neue Strömung auch kommen könnte und es ist auch sehr schön, dass auch eine Frau halt am Kopf dieser Strömung am Ende ist.
Man muss auf jeden Fall mal gespannt sein, also ja. Du hast ja auch mal geplant, dass vielleicht, wenn alles klappt bei dir, du wieder nach Venedig gehen willst so ein bisschen, also ich bin ja auch sehr gespannt und schau mal von Deutschland immer so aus der Warte so ein bisschen auf das Land, wie da irgendwie die Kultur vielleicht auch gleichgeschaltet wird. Das ist ein schwieriger Begriff, ich weiß, aber so wie da sich die anpasst, schon an doch ein sehr autoritäres, rechtes
Genau, weil man jetzt auch noch das letzte Jahr haben wird mit der alten Festivalleitung in Venedig und man weiß nicht, was danach kommt. Alles ist sehr offen.
Dann heißt es von dir, morgen ist auch noch ein Tag als
klare Empfehlung.
Als kleiner Filmtipp. Von mir gibt es einen Streaming-Tipp, der kommt aus dem Hause Mubi, beziehungsweise ist es der, also man könnte sagen, es ist der deutsche Release eines Films, der letztes Jahr schon rauskam, nämlich dem neuen Film von Quentin Dupieux. Und da muss man auch einen kleinen Exkurs wagen, denn Quentin Dupieux, jetzt klingt jetzt vielleicht ein klassischer französischer Name, können sich vielleicht viele nicht drunter vorstellen. Vielleicht kennen manche ihn von früher, nämlich unter seinem Pseudonym Mr. Oizo. Mr. Oizo war nämlich in den 90ern so ein ganz großer, ja, Techno-Musiker. Flatbeat ist zum Beispiel so sein bekanntester Hit gewesen. Wenn man den mal hört, dann kennt man auf jeden Fall. Und über die Jahre hat Dupieux sich entwickelt, weg vom, ich sag's mal, eher, Elektro-DJ-Musiker hin zu einem Regisseur. Zuerst ein bisschen trashy, kann man schon sagen. Ich weiß nicht, was war so dein hast du eine erste Begegnung mit ihm noch gehabt, was dir so auffiel? Weil ich habe einen Film, der mir auf jeden Fall gut in Erinnerung blieb, zumindest die Ankündigung.
Ich glaube, damals sind die meisten auf ihn aufmerksam geworden wegen eines bestimmten Films, der im Jahre 2010 rauskam, und zwar Rubber.
Ja, genau, 2009 oder 2010 Rubber. Das war so ein Internet-Trend-Ding, so plötzlich, dass alle darüber berichtet haben, ja, das ist so ein Trash-Film, der irgendwie davon handelt, dass es einen Autoreifen gibt, der irgendwie mit Psycho oder Telepathie oder Telekinese irgendwie oder übernatürlichen Kräften es schafft, dass die Köpfe der Menschen, die ihn bedrohen, explodieren.
Ganz genau.
Und Leute waren, was ist das denn für ein Film? Und was ist es für ein Scheiß, in Anführungszeichen, auch wirklich so, also die Kommentare haben richtig viel drauf gezogen, ich habe den Film nie gesehen, aber plötzlich kannte man so irgendwie, das ist dieser komische Typ von Rubber. Und ja, Dupieux hat weiter Filme gemacht und ich habe dann relativ lange nichts von ihm gesehen. Also ich kannte aber seinen Namen, weil das ist der Typ von Rubber. So ein bisschen, das ist so,
ja.
Ich glaube, den so haben den viele Leute abgespeichert und hab dann erst so 2018 oder so mal meinen ersten Film von ihm gesehen mit unter anderem Eric Warheim aus der Serie Master of None, nämlich Reality. Und dann habe ich noch zwei andere Filme gesehen und jetzt der neue Film von ihm. Yannick ist seit Freitag, also seit dem 5. April, auf Mubi verfügbar. Und ich möchte gar nicht zu viel verraten, weil es gar nicht so langer Film ist. Bei Dupieux kann man sagen, ist es eigentlich sein Markenzeichen, dass die Filme nie länger gefühlt als 70 oder 75 Minuten gehen.
Ich glaube, 90 ist gefühlt das Längste, was er macht.
Genau, also er hat immer sehr kurze Filme. Auch Yannick ist da keine Ausnahme, geht 67 Minuten, also fast manchmal kürzer als so manche Serienfolge. Und handelt von dem Nachtwächter Yannick, der an seinem freien Tag sich überlegt, aus seiner Vorstadt Müller nach Paris reinzufahren und sich ein Theaterstück anzuschauen. Und ja, das stört ihn, weil die Theaterperformance nicht so gut ist. Und Yannick entscheidet sich, mal dagegen vorzugehen und da einzuschreiten und ihm und mal seine Meinung zu geigen, so ein bisschen den SchauspielerInnen.
Das ist ja richtiger Leo Solida-Move.
Richtig, das ist ein richtiger Leo Solida-Move. Und daraus entspinnt sich ein abstruses, ja, Gewusel aus verschiedenen Handlungssträngen. Ich möchte gar nicht zu viel verraten, weil das Ding ist, bei Quentin Dupieux, eigentlich ist es ein Regisseur, der sehr eben, man hat es vielleicht schon gedacht, beim Autoreifen, der die Köpfe explodieren lässt, sehr abstrusen Humor hat und sehr abstrusen visuellen und inszenatorischen Stil hat.
Ja.
Er ist bei den meisten Sachen auch irgendwie direkt auch Komponist, dann ist er manchmal Regisseur und irgendwie Cutter, also er macht so ein bisschen alles und er hat so sehr, sehr eigene Handschrift. Das kann nicht, also das muss nicht allen gefallen. Das ist wirklich ein sehr, sehr eigener Stil und ich finde, dass hier Yannick so ein bisschen das konventionellste ist, weil es nicht sehr übernatürlich ist in manchen Sachen, sondern sehr, sehr klar gehalten ist von der Handschrift und die Story ist eher wie so ein Kammerspiel, so ein bisschen, wie man es am Theater kennen würde.
Ja.
Nur, dass es sozusagen nochmal gebrochen wird, weil es ein Film über jemanden ist, der ein Theaterstück stört. Aber es könnte theoretisch, könntest du es auch so inszenieren, dass es ein Theaterstück ist. Und es macht es irgendwie ganz spannend und es lebt von seinem Hauptdarsteller Raphael Quenard und ich weiß nicht, wie das funktioniert, wenn man nicht des Französischen mächtig ist, so ein bisschen. Das müsstest du mir dann mal später sagen, aber für mich hat es super funktioniert, weil er diesen Middle-Class-Man, so ein bisschen mit der Art, welche Worte er verwendet und sowas, stellt er sehr gut so ein Original da, so ein bisschen.
Also es ist schon ein eher linguistischer Film.
Nicht nur linguistisch, also du merkst einfach so, es ist inszenatorisch auch spannend, aber halt, es ist eine Charakterstudie so ein bisschen.
Okay.
Und es löst eben verschiedene Sachen aus. Ich finde den sehr kurzweilig und deswegen vielleicht nicht den grandiosesten Film, wo man sagt, der wird mein Leben verändern, aber der ist einfach straight on the point, eine Stunde lang, ziemlich, ja, durchgängig gut inszeniert, finde ich den. Und deswegen für mir kleine Empfehlung. Ich glaube, es ist für Leute, die noch gar nichts mit dem Werk von Quentin Dupieux zu tun hatten, so mal ein guter Einstieg. Und wenn man sagt, okay, ich möchte noch eine Ecke weirder, dann kann man so die anderen Filme von ihm anschauen. Ein paar von ihm gibt's auch auf Mubi. Das ist ja dieser Streamingdienst, den wir auch häufiger schon promoten. Also wenn man Lust hat, da mal reinzufuchsen, dann gibt es ein paar andere Filme von ihm. Ich kann wirklich sagen, Yannick war für mich eine positive, kurzweilige Überraschung. Und ich sag mal so, selbst wenn man den am Ende nicht so gut gefunden hat, es ist nur eine Stunde. Es ist jetzt nicht ein 4-4,5 Stunden Machwerk, wo man sagt, okay, Abend ist ruiniert. Ja.
Okay. Ich habe leider noch nicht geschafft, in den reinzuschauen. Will ich auf jeden Fall nachholen. Ich bin ein Dupieux-Fan auf jeden Fall. Ich mag weitestgehend die meisten Werke. Ich glaube, der erste Film, den ich gar nicht mochte, war Mandibles, so hieß der im Englischen.
Den habe ich gesehen. Den fand ich irgendwie ganz witzig.
Den mochte ich nicht. Das war der mit der Fliege im Kofferraum, ne?
Richtig, ja, genau.
Ja.
Also den mochte ich weniger als die anderen, sag ich mal so. Aber ich fand den irgendwie noch ganz witzig.
Genau, aber ansonsten so Keep an Eye Out, dieser Polizeifilm zum Beispiel,
ja.
den fand ich super. Dali, der Film über Salvador Dali. Der lief in Venedig, den fand ich toll. Auch sein Superhelden-Spoof mit Smoking Causes Coughing. Extrem witziger Film, wo er so ein bisschen so ein Avengers-Ding gemacht hat.
Habe ich leider noch nicht gesehen.
Auch sehr empfehlenswert. Und natürlich Rubber, den ich vor Ewigkeiten gesehen habe, aber auch damals dachte, was zum Teufel passiert da gerade? Bin ich high? Bin ich betrunken? what is happening?
Ja, genau, deswegen für alle Dupieux-Fans, schaut mal rein. Und ansonsten würde ich sagen, Kenan, wollen wir uns unserem, ich sag's mal, Titelthema widmen?
Ripley's Game.
Dann würde ich sagen, wir hören uns gleich. Wir kommen nämlich jetzt zu der Serie, die ein bisschen im Fokus unserer heutigen Folge stehen soll, nämlich Ripley, dem neuen Netflix-Release. Einem Release, was eben rund um die Figur Tom Ripley ist. Und falls jemand von euch sich denkt, ja, Tom Ripley, irgendwie sagt mir das was. Die Serie von Steven Zalian hat nämlich einen ganz prominenten Vorgänger. Und ich würde mal sagen, Kenan, du bist der Experte von uns beiden. Du bist nämlich da ein bisschen tiefer reingesprungen. Was ist nochmal mit Tom Ripley? Was gab es denn nochmal? Filme, Serien? Da war doch irgendwas. Für alle, bei denen es klingelt, Kenan, du hast die Antwort.
Genau. Mit Tom Ripley handelt es sich nämlich um eine der berühmtesten Romane, die man ja im 20. Jahrhundert hatte. Und zwar nämlich mit der talentierte Mr. Ripley von Patricia Highsmith geschrieben damals. Der gleichnamige Roman. Der entstand nämlich im Jahr 1955. Und es galt damals als eines der interessantesten Bücher, weil Patricia Highsmith sich bedient hat, einen Hochstapler in den Fokus zu setzen, der auch irgendwie durch sein Charisma, durch sein Talent, das er im Verlaufe der Erzählung dazu gewinnt, auch irgendwie immer davonkommt. Und dadurch ist auch dann eine Buchserie entstanden. Es gab dann Nachfolger noch, die Patricia Highsmith dazu geschrieben hat. Und das hat die auch quasi dann einen großen Welterfolg gehabt. Die hat natürlich Der Einsame im Zug damals noch gehabt als Roman, aber das war für sie als Autorin ihr großes Durchbruch, weil sie mutig war und halt einen Antihelden mit ihm gekürt hat und auch dort in der Geschichte schon interessante Anliegen reingebracht wurden, wie eine gewisse Queerness, sag ich mal so, Thematiken, die reingespielt wurden, die man aus heutiger Sicht natürlich nochmal stärker interpretiert als noch damals in den 50er Jahren.
Hast du das Buch gelesen eigentlich?
Ja. Und es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Buch, toll geschrieben, weil du sehr viel auch aus der Innenwelt halt eines Tom Ripleys lebst und halt auch seine Gefühle und widersprüchlichen Gedanken auch immer nachvollziehen kannst. Das hat auch dann schnell schon natürlich auch eine Kinoauswertung gegeben, eine Adaption. Es gab damals dann Alain Delon, der damals Nur die Sonne war der Zeuge, glaube ich, hieß das auf Deutsch oder Purple Noon auf Englisch.
Ja, genau, Purple Noon heißt er auf Englisch. Alain Delon, über den müssen wir nicht mehr zu lange reden. Der ist schlecht gealtert, der gute Mann.
Leider, ja.
Genau, Plein Soleil aus dem Jahr 1960.
Plein Soleil, französisch, genau.
Genau, französischer Film, eben dann so von René Clément mit ihm in der Hauptrolle und genau.
Genau, kurz im Film war, Delon war ein sehr guter Cast für Tom Ripley gewesen und leider schaukelt der Film ein anderes Ende rein, wo man irgendwie das Gefühl hatte, dass ein Studio mit reingeredet hat für die Zeit. Und das hat für mich nicht so ganz funktioniert, deswegen war es in Ordnung. Dann, ja, sagen wir so ein paar Jahrzehnte später, im Jahre 1999, hat sich dann ein heute nicht mehr lebender Autor sich dann reinbegeben mit Minghella. Anthony Minghella hieß er, glaube ich.
Genau, Anthony Minghella, unter anderem ja Regisseur von Der englische Patient, was man auch vielleicht kennt. Und Vater von Max Minghella, den Schauspieler, den man vielleicht zum Beispiel aus Social Network kennt. Und dort damals starbesetzter Cast, würde ich sagen.
Ein junger Matt Damon hat die Rolle des Tom Ripley angenommen. Ein Jude Law wurde ihm an der Beiseite gestellt.
Genauso jung.
Kate Blanchett hatte man mit dabei gehabt. Gwyneth Paltrow. Philip Seymour Hoffman.
Also das sind nur die größeren Namen, so ein bisschen. Sonst sehr viel andere Personen noch. Also man merkt, da wurde ordentlich Geld reingebuttert, muss man sagen.
Und genau, und das war jetzt auch nochmal, ich habe den auch nochmal gerewatcht. Du hast ihn ja auch dann gesehen und ich war instant wieder verliebt in diesen Film und ich wurde wieder daran zurückerinnert, was diesen Film wirklich fast so gut gemacht hat. Also zum allerersten Matt Damon damals auf dem Sprung seiner Karriere Ende der 90er war großartig. Also er war so gut. Schade, dass er halt heute eher nur noch für kleine Rollen oder auch so eher im komödiantischen Bereich immer mehr tätig war. Früher seine Dramarollen als wirklich dieser Teenage Heartthrob, unschuldiges Gesicht, die Mittelscheitefrisur, die Brille. Das hat total gut gepasst, weil man auch aus dieser Entwicklung und diesen schmerzerfüllten Charakter irgendwie auch Sympathien entwickeln konnte. Jude Law als Arschloch, Dickie Greenleaf, großartig, auch bis heute hin vielleicht eine seiner besten Rollen, die er hatte. Cate Blanchett war super, ich mochte Gwyneth Paltrow als Marge auch total. Aber der größte Fokus, fand ich persönlich, war nämlich das Mediterrane an dem Ding. Das spielt ja auch in Italien, wo, also schließt sich ja Kreis natürlich für die heutige Episode.
Ja,
und Minghella hat verstanden, was andere Filme, die in dem Stil sein wollten, oder so Filme wie Saltburn beispielsweise, die definitiv ein talentierter Mr. Ripley sein wollten, da verstanden hat, und zwar nämlich sehr poetisch halt auch die Bilder zu erzählen. Also Identitätskrisen versuchen mit anhand von Bildern darzustellen und mit Tom Ripley natürlich auch eben dadurch diese Figur anhand von poetischer Kinosprache, sei es halt durch kleinere Hints über was in dieser Figur passiert oder durch eben den ganzen Flair, durch die Komposition von Farben, von Ausstattung, von Wetter, von Tour, alles hat irgendwie daran einen sehr stimmigen Look gehabt.
Genau, also sozusagen, also Text, Inszenierung und eben Drehbuch plus halt die Szenen, so ein bisschen ein Gesamtkonzept.
Genau,
das war so das, die letzte größere Verfilmung, würde ich sagen. Und bevor wir jetzt zur neuen Verfilmung oder Adaption in eine Serie kommen, müssen wir nochmal ganz kurz, glaube ich, auf die Handlung eingehen, weil, wie gesagt, wir haben Tom Ripley in der Hauptrolle und wir müssen vielleicht für alle, die gar nichts damit zu tun haben, so ein bisschen die Grundpfeiler der Erzählung, ohne zu groß zu spoilern, vielleicht erwähnen. Wir haben eben Tom Ripley, einen mittellosen Mann in New York, der per Zufall von dem Vater von Dickie, den du schon erwähnt hast, nämlich Herbert Greenleaf, angesetzt wird, seinen Sohn, der in Italien eigentlich so ein bisschen so mir nichts, hier nicht so ein Lebemann-Leben lebt, zurück in die USA zu holen, damit der die Geschäfte irgendwann übernimmt, der Eltern so ein bisschen.
Und nicht so das angesparte Erbe so ein bisschen verprasst.
Ja. Genau. Und das passiert eigentlich so durch einen Zufall, weil der Vater irgendwie glaubt, dass Tom Ripley Dickie aus der Uni kennen müsste. Und jede Adaption ist die Art und Weise, wie das passiert, nur ein bisschen anders, aber es sind nur die Grundpfeiler. Tom Ripley fährt dorthin, Dickie lebt dort mit seiner Freundin Marge ein ganz gutes Leben und ja, irgendwann freunden sich Tom und Dickie an und es kommt irgendwann aber in jeder dieser Adaptionen zum Bruch, irgendwann, weil Tom immer mehr Dickie sein will, das würde ich mal so sagen, und aus verschiedenen Motiven, und es endet damit immer, dass Tom Dickie auf einem Boot sozusagen erschlägt. Und ja, eine weitere Figur, die wir noch reinbringen müssen, ist eben Freddy, den besten oder zeitweilig guten Freund von Dickie, der dem Ganzen auf die Schliche kommt, und es entwickelt sich so ein Katz-und-Maus-Spiel. Das ist, glaube ich, das, wo wir ohne zu groß spoilern ein bisschen die Grundhandlung erklären müssen.
Genau. Und was du noch erwähnt hast, nachdem er ihn erschlägt, nimmt er natürlich auch die, außerhalb des Freundeskreises von Dickie, natürlich auch seine Identität mit an.
Genau, also eben dieser Anpassungsprozess wird immer noch größer, und das ist so diese gewisse Art und Weise, was die Filme irgendwie spannend macht. Und jetzt kommen wir zur Serie, nämlich man dachte sich, okay, es wird nochmal neu adaptiert und diesmal als Serie, man möchte ein bisschen mehr Zeit haben. Es gibt 8 Folgen, die nicht so ganz irgendwie von der Länge gleich sind, also die tendieren immer zwischen 40 und einer Stunde 10, würde ich sagen, also oder 44 und einer Stunde 10. Es sind 8 Folgen, es ist eine Miniserie, ist abgeschlossen, also es wird keine zweite Staffel geben. Und der Showrunner, also Regisseur und Drehbuchautor, ist Steven Salien. Und ja, ich war auch zu Beginn so, okay, Steven Salien sagt mir jetzt gerade nichts und es wird auch vielen nichts sagen, weil der Name jetzt nicht so im Rampenlicht steht. Wenn aber dann man dann schaut, wo er überall
seine Finger
im Spiel hatte, dann fällt es einem ganz schnell auf. Besonders nämlich als Drehbuchautor ist er gar nicht mal so unbekannt, nämlich unter anderem Drehbuchautor von Schindlers Liste, dem ersten Mission Impossible, Gangs of New York, dann All the Kingsmen, also das Spiel der Macht, dann Moneyball, dann Verblendung, also diese Stieg-Larsen-Adaption, dann The Irishman, also man merkt so und, nur, ja.
Und noch eine Miniserie, die ich auch wirklich jeden ans Herz legen kann, The Night Of.
The Night Of, okay.
Ja.
Genau, also man merkt, okay, so ein ganz unbeschriebenes Blatt ist er dann doch nicht, er ist ein ziemlich altgedienter Fuchs, muss man auch sagen, ich glaube, Jahrgang 53 oder sowas, also auch nicht mehr ganz jung. Und genau, er kommt dann mit einem Cast daher, der ein bisschen überraschender ist. Also ich möchte mal ganz kurz ein bisschen die Eckpfeiler auch sagen.
Gerne.
Wir haben als Hauptdarsteller einen etwas älteren Tom Ripley.
Ja.
Nicht diesen jungen, teenagigeren Matt Damon, sondern einen Mann der Stunde der letzten Jahre auch so, ne? Egal ob Serie oder Film, Andrew Scott, bekannt aus Sherlock, bekannt aus Fleabag oder in letzter Zeit auch All of Us Strangers, ne? Spielt eben Tom Ripley. Komplettiert wird der ganze Cast von Johnny Flynn als Dickie Greenleaf. Johnny Flynn hat in
Emma
Lovesick hat er mitgespielt.
Genau, hat auch in Emma mitgespielt, der Film mit Anya Taylor-Joy. Ich weiß nicht, ob du den anderen Film gesehen hast, der lief letztes Jahr mal im Kino, The Outfit.
Ja, habe ich auch gesehen,
genau,
spielt auch mit.
Der hat immer so ein bisschen leicht antagonistische Züge immer in seinen Charakteren gehabt. Immer auch meist den Sohn von einem Bösewicht mit dabei gehabt, auch von einem Gangster. Der ist schon so mehr in diese Richtung jetzt getypecastet worden.
Genau. Mart Sherwood wird gespielt von Dakota Fanning, die ich immer mit Dakota Johnson verwechsle. Also man kennt sie unter anderem aus der Twilight-Reihe und sonst irgendwie so, wenn ich ehrlich bin, es klingt böse, aber ist sie für mich einfach immer da. Und
ach, Dakota Fanning. Ich habe die ganze Elle Fanning übrigens in meinem Kopf gehabt.
Elle Fanning
auch wegen der blonden Haare, deswegen.
Ja, genau. Und genau, also ich kenne sie, sie ist irgendwie immer da für mich. Ich könnte jetzt keinen Film nennen, wo sie dabei war, außer Twilight.
Bad Times at the El Royale.
Bad Times at the El Royale, stimmt. Da hat sie auch noch mitgespielt. Komplettiert wird der Cast unter anderem von Kenneth Lonergan und für mich eine, ja?
Ja, genau, geh weiter. Dazu möchte ich noch gleich was sagen.
Nämlich Freddie Miles, nämlich von Elliot Sumner. Auf Elliot Sumner möchte ich nochmal zurückkommen. Und
same.
Natürlich unser Mann in Netflix, Lewis Hoffmann.
ja.
Genau, Star von unter anderem Dark oder ja auch anderen Filmen, ist jetzt sehr erfolgreich.
Unser Mann in Hollywood.
Unser Mann in Hollywood, unser Mann in Netflix. Ja, Lewis Hoffmann hat ja einen echten Durchbruch bekommen und spielt da jetzt auch in einer Folge mit, also eine kleinere Rolle. John Malkovich, kann man auch noch sagen, spielt auch noch mit, aber auch in einer...
Der auch übrigens mal ein Tom Ripley war.
Stimmt, genau, auch in einer kleineren Rolle. Ich möchte auf Elliot Sumner eingehen.
Ja.
Elliot Sumner ist eine nicht-binäre Person und spielt Freddie Miles, eben den besten Freund von, oder einen guten Freund von Dickie. Und das Spannende an Elliot Sumner eben ist ein klassisches Nepo-Baby, denn Vey ist das Kind von Sting, dem Musiker von The Police.
Das habe ich auch heute erst rausgefunden.
Ich habe nämlich die Serie gesehen und ich war so, ey, wer auch immer Freddy spielt, das erinnert mich an jemanden. Und dann habe ich nachgeschaut und ich war so, Elliot Sumner sagt mir nämlich was, denn Elliot Sumner hat damals auch als als Musikerin Musik gemacht unter dem Namen I Blame Coco. Hat damals sehr coolen Indie-Pop gemacht. Daher kannte ich Vey und genau, Elliot Sumner bisschen auch mal auch bei No Time to Die mitgespielt, unter anderem kleinere Filmrollen und das ist so die erste größere Rolle für Elliot Sumner und ich finde das, ohne viel zu weg vorwegzunehmen, eine sehr spannende Entscheidung, die aber irgendwie ganz gut aufgeht.
Ja, total. Und speak of Sting, eine andere Tochter ist auch Schauspielerin tatsächlich.
Oh,
die hat in dieser Snowpiercer-Serie mitgespielt.
Ja. Ah, okay, krass. Also ein weiteres Kind ist da...
Der hat, glaube ich, irgendwie 5 oder 6 Kinder.
Ja, genau, also aus verschiedenen Ehen. Aber Elliot Sumner wollte ich da hervorheben. Aber wenn wir jetzt da diesen ganzen Cast jetzt genannt haben und so ein bisschen, wir wollen ja ein bisschen auch eingehen, was macht diese Serie so besonders oder vielleicht nicht besonders? Denn wir haben ein paar Sachen jetzt schon, die wir ankündigen können. Wir können erstmal über den Look reden. Denn ja, weg von diesem italienischen... sehr farbenfrohen, wie wir es in dieser Verfilmung hatten und hin zu einem sehr schwarz-weiß-lastigen Look. Ich glaube, bis jetzt, ich habe 6 Folgen bis jetzt gesehen, ich habe es noch nicht ganz durch. Ich habe nur eine Szene, wo man Farbe sieht, gesehen.
Richtig.
Bis jetzt und das ist ja sehr spannend, weil man eben sehr in Italien ist und ja, wir haben ja schon mal über Netflix geredet, was ein bisschen stört, ist ja immer dieses, ich sag mal, Baukastenset so ein bisschen, dass du wie bei einem Subway-Franchise oder so deine selben Farbpaletten und Filter hast, damit jede Serie ungefähr gleich aussieht und gleich konsumierbar ist. Das ist ja, es fällt dann doch ein bisschen aus dem Raster. Oder wie siehst du das, Kenan? Wie konnte dich denn der Look überzeugen? Passt das für dich in eine Ripley-Serie?
Ich fand's erstmal super interessant, aber ich habe direkt anhand der ersten Folge schon gemerkt, okay, wir haben hier wahrscheinlich auch geschuldet natürlich, wer an der Kamera nämlich ist. Niemand geringeres als Robert Elswood, der unter anderem auch der Director of Photography von There Will Be Blood beispielsweise war.
Mhm. Ja.
Und du merkst, okay, da steckt sowas wie ein System dahinter, da stecken Leute dahinter, die das kreativ ausleben, das Schwarz-Weiß. Und ich finde, das Schwarz-Weiß ist nicht nur Schwarz-Weiß um des Schwarz-Weiß-Willens, weil man was anderes haben wollte, sondern es unterstützt nämlich diese sehr graue anmutende Geschichte, die auch dazu erzählt wird. Und ich hatte so das Gefühl gehabt, so spätestens ab der 3. Folge, alright, wir haben wahrscheinlich die bestaussehendste Netflix-Originalserie vielleicht seit Jahren.
Ja, also ich würde sagen, wenn ich was in die Richtung finden müsste, was in dem Stil war. Ich würde immer Dark ranziehen. Das sah nämlich für mich auch, das war so, das hat für mich begründet, wie eine Netflix-Serie aussehen muss, so ein bisschen.
Ja.
Und es sieht saumäßig gut aus. Es sieht...
Wahnsinn.
Ja.
Und gerade die angesprochene Bootsszene von Tom und Dickie zum Beispiel, alles, was danach passiert ist, ist ja eine ganze Sequenz, die von 20, 30 Minuten geht in der dritten Folge. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist Wahnsinn, was da mit Kamera, was da mit Spielereien gemacht wurden, welche Ideen reingebracht wurden. Da habe ich mir nur gedacht, okay, ihr habt mich total. Also der Look hat mich jetzt endgültig mitgenommen, weil ich immer ein bisschen so im Vergleichsmodus natürlich auch war und immer mal in Richtung Minghella und der Interpretation, die er hatte, die ich sehr geliebt habe auch, die finde ich auch sehr nah an dem kommt, was ich auch aus dem Roman mitgenommen habe und von den Beschreibungen. Habe ich mich da aber ab der dritten Folge dann wirklich auch angefreundet damit und habe gedacht, wow, okay, das kann auf eigenen Beinen stehen und unterliegt nicht nur dem Vergleich.
Das, ja, kann ich zustimmen. Ich tat mir da so ein bisschen zu Beginn schwer, weil ich war so, boah, schwarz-weiß, es ist halt auch immer, es ist ein zweischneidiges Schwert, es kann natürlich funktionieren, es kann aber komplett nach hinten losgehen und zu Beginn war ich mir nicht sicher, ob mir das gefällt so ein bisschen, aber ich muss sagen, es passt dann doch irgendwie zum visuellen Stil, den man da einschlägt und sowas und zu einer gewissen Handschrift. Ja.
Total. Wichtiger ist natürlich dann die Frage, wie gut funktioniert dann der Rest nämlich begleitend dazu. Ich habe ja schon angeteasert, das Schwarz-Weiß unterstützt ja auch gewiss die Art und Weise der Geschichte, wie sie erzählt wird. Und wir haben ja schon die Änderungen, du hast sie auch schon angedeutet, mit Andrew Scott erstmal als Cast mit reingenommen. Wir haben einen viel älteren Tom Ripley. Wir haben keinen, der jetzt in seinen End-20ern ist, also Matt Damon war, glaube ich, 29, glaube ich.
Vielleicht auch so eher so ein Mid-20er spielen soll, ne?
Genau, und hier hast du einen, der deutlich älter wirkt als gerade als Flynn und auch als Fanning. Und ich war auch am Anfang so, da habe ich gedacht, okay, kommt das so meiner Interpretation nahe, wie ich Tom Ripley auch gelesen habe? Und weil man sich für einen ganz anderen Weg entschieden hat. Während nämlich Matt Damon beispielsweise und auch selbst Tom Ripley immer eine sehr konfliktreiche Figur ist, die irgendwo ein Außenseiter ist, die irgendwo nicht wirklich existiert in dieser Welt und irgendwo versucht, irgendwie Anerkennung zu finden und auch gleichzeitig, dass er und Dickie irgendwo auch irgendeine Liebschaft haben. Es gab ja, wie gesagt, Patricia Highsmiths Roman ist sehr queer gecodet, definitiv, wenn man sich das durchliest. Und auch Matt Damons Interpretation neigt sich auch genau in dieser Richtung, das Ding zu lesen. Hier hat man es komplett abgelegt. Hier hat man wirklich das Gefühl, hier hast du einen Tom Ripley, der schon von Anfang an irgendwie schon in diesem soziopathisch anmutenden Stil schon ist. Er ist noch nicht perfekt, er ist noch nicht in diesem Hochstapler-Stil drinnen, aber du hast so das Gefühl, ihm ist schon jegliche Empathie schon entglitten im Verlauf seines Lebens.
Ja, sehe ich auf jeden Fall. Das ist ein anderer Stil, also es ist ein ganz anderer Tom Ripley, wenn man es so einsehen möchte. Ich finde, dass man sehr damit dem Feuer spielt, bin ich ehrlich, weil also ich finde, diese Figur eines Tom Ripley muss eben damit ja einhergehen, dass da eben so ein ganz großer Deutungsrahmen ist, der geöffnet wird in Richtung auch von Class, also Klasse, sozialer Aufstieg. Es ist so ein Imitationsding und
ja.
Irgendwie, also da gehe ich auch mit, ne, meine Lesart von Tom Ripley war immer so ein Blatt, was sich beschreiben lässt, was durch Charisma irgendwie da reinkommt. So ein bisschen, wenn man es ähnlich sehen will, wie bei Leonardo DiCaprio und Titanic, der irgendwie so dieses glückliche Händchen hat, so ein bisschen, ne? So der irgendwie so eine Dreistigkeit und so eine Schlagfertigkeit und deswegen irgendwie noch rauskommt.
Oder,
ne?
oder noch krasser zum Beispiel Don Draper in Mad Men zum Beispiel, da muss ich ja mal verhältnismäßig dran denken, weil es ja auch darum geht, man nimmt irgendwie was Neues an sich, um halt der Armut zu entfliehen und halt irgendwie in den Klassen aufzusteigen, in der man sonst irgendwie keine Chance hatte.
Genau, und da ist aber da ist noch ein wandelbares Ding und ich glaube, Don Draper wandelt sich oder ähnelt eher jetzt dieser neuen Interpretation eines Replays, nämlich mit viel mehr, da ist schon viel mehr ausgearbeitet, sag ich mal so, ne? Wenn man es bei einer Figur sehen will, bei so einer Bildhauerei-Figur, da wird schon viel mehr an den Details gearbeitet.
Ja.
Und Andrew Scott ist für mich eigentlich auch, also als Tom Ripley, da ist gar nichts mit so, ja, ich bin eigentlich ein netter Kerl und irgendwie, na, so da baut sich was auf. Andrew Scott in der Rolle ist ein Psychopath. Also das
eben.
Ist, also er ist ein absoluter Psychopath.
Jede Interaktion, jede Person, die mit ihm im Raum ist, hat schon das Gefühl, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Und auch gerade, ich finde auch gerade Dickie und auch Marge begegnen ihm auch immer mit einer gewissen Kälte auch immer gegenüber. Es ist halt, Anders, dass du halt irgendwo bei Jude Law und bei Matt Damons Interaktion mal hattest, okay, da ist irgendeine Liebe zu erkennen, da ist irgendeine Zuneigung zu erkennen, die existiert hier nicht.
Ja, genau, also hier ist es auch wirklich was ich eben auch schon wirklich meinte, es ist so eine, keine Ahnung, weil man in den alten Verfilmungen ist man zumindest, ja, okay, man ist schon doch ein bisschen auf der Seite von Tom Ripley.
Ja.
Und er kommt, wie schlägt er sich jetzt da raus? Und hier ist es einfach, muss man sagen, die Fallhöhe ist schon schwieriger, weil Tom Ripley ist kein sympathischer Typ. Tom
Nein.
Ripley ist ein Arschloch, wenn man ehrlich ist. Also
ja.
Tom Ripley ist ein weirder Psycho, der zahllos einfach auf Leute irgendwie bestiehlt. Und da ist es viel, viel schwieriger, dass man das Publikum sozusagen auf seine Seite ziehen kann oder mitnehmen kann. Es muss gar nicht auf seiner Seite sein, aber es muss mitgenommen werden.
Ja.
Das finde ich sehr spannend, dass das eigentlich ziemlich gut gelingt. Und den letzten Punkt, den ich noch reinbringen will, ohne zu viel vorweg zu wählen,
natürlich,
ist nämlich der Bezug auf Kunst. Denn,
ja.
Also, das ist eine Serie, die unfassbar viel mit Details spielt, ich bin ja eher doch Kunstbanause so ein bisschen, ich kenne mich ein bisschen aus, aber natürlich, also mir fehlt da dieses tiefe Verständnis, so eben welches Bild wann entstanden ist und so ein bisschen.
Die Kunstgeschichte.
Die ganze Kunstgeschichte sozusagen. Ich kenne ein bisschen Details, aber nicht viel mehr. Und
ja.
Das ist eine Serie, die ist gemacht für Details, die ist nicht gemacht für ich schaue sie mal weg. Die ist wirklich, die kannst du wahrscheinlich Szene für Szene analysieren und das Kunstwerk geht darauf und es gibt Szenen, da wird sozusagen Close-ups von einem Gemälde gemacht und wahrscheinlich, wenn du dieses
Statuen, wenn ja.
Die Statuen oder auch dieses Bildnis in einem Ort, wo was passiert, wenn du weißt, was ich meine,
ja.
Eine Wischszene. Da sind Close-ups auf ein Gemälde und ich habe keine Ahnung, wann das entstanden ist. Aber es allein. Was da eben, dass das eben da drauf gehalten wird, zeigt mir, okay, ist es irgendwie, das soll was mit mir auslösen.
Ja.
Und auch die Ecken an Türen sozusagen, wenn da kleine Figurinchen sind, die werden näher beleuchtet. Das ist sehr kunstvoll gestaltet und ich glaube, es ist ein höheres Level, was nicht heißt, dass die anderen Verfilmungen irgendwie banal und so ein bisschen so blockbusterig waren, aber es ist ein höheres Level, wo man ansetzt, glaube ich, um sein Publikum irgendwie. Ja, was man von seinem Publikum erwartet.
Es ist eine andere Form von Kommunikation, die man wählen will, um irgendwie Tom Ripley einen zu erklären. Weil es ist ja die Ausgangsfrage, wer ist das eigentlich überhaupt und weiß überhaupt Tom Ripley, wer er selbst ist? Weil es gibt immer nur diese kleinen Andeutungen, die er bringt. Zum Beispiel in allen Verfilmungen schreibt er auch irgendwann mal in Dickies Namen Briefe, sowohl an Marge als auch an seine Eltern, wo er auch zum Beispiel immer nach mehr Geld fragt. Und da gibt es zum Beispiel in einer Folge, wo er in Dickies Namen quasi Andeutungen zur Vergangenheit von Tom macht, die es halt in anderen Verfilmungen nicht gab und auch im Buch auch nicht umschnitten wurde, wo ich mir dachte, okay, das bringt eine ganz andere Ebene nochmal rein, weil man sich jetzt die Frage stellt, was symbolisiert letzten Endes Tom Ripley? Was ist er für ein Charakter und was für ein Kommentar verbirgt sich auch dahinter? Wie kann man im Jahre 2024 aus einer Figur, die quasi in diesem 50er-Jahres-Setting existiert, einen modernen Kommentar auf quasi auf sozial, wie wir schon hatten, Aufstieg in sozialen Klassen, Aufstieg in verschiedenen Kreisen. Und wie gesagt, damals hat man halt das aus einer Außenseitergeschichte gemacht, die eventuell auch noch mit Identitätskrisen hatte. Hier hat man es nicht. Hier geht es halt wirklich mehr um, was macht er als nächstes in der Hinsicht und wie kommt er da raus aus der ganzen Sache.
Genau, also wie gesagt, Tom Ripley ist, glaube ich, ein ziemlich großer Kosmos. Also man muss sich, glaube ich, ein bisschen reinfuchsen. Als Tipp abschließend würde ich sagen, wer sich mehr mit der Figur und der Persona in Bezug auf andere Verfilmungen vielleicht noch auseinandersetzen will, du hast ihn ja vorhin erwähnt, schon ein bisschen einen Film, den wir beide ja nicht so mochten, sehr gut ankam, aber bei vielen war ja Saltburn und da möchte ich den Video-Essay The Untalented Mr. Ripley.
The Untalented Mr. Ripley, ja.
Genau, ans Herz ziehen. Also wer sich da mehr mit dieser Verfilmung auch eben von 99 beschäftigen will, und mit Saltburn, sollte sich den anschauen. Dort wird nämlich nochmal gut herausgearbeitet, warum The Talented Mr. Ripley aus 99 so viel so spannend ist und was eben er richtig macht und Saltburn eben nicht so richtig, wo ich glaube ich auch zustimme, ist ja auch beider Seite unsere Meinung so ein bisschen, dieses Video-Essays. Und ansonsten würde ich sagen, von uns beiden gibt es eine klare Sehempfehlung für Ripley.
Absolut.
Allerdings würde ich sagen, schaut es euch an, wenn ihr wach seid und wenn ihr wirklich, weil ich habe die erste Folge so ein bisschen abends geschaut, als ich ein bisschen müde war. Ich fand die nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich habe es mir jetzt nochmal vorher noch mal im Zug so ein bisschen dann nochmal neu angeschaut. Jetzt nicht komplett, aber so ein bisschen durchgeskippt, weil ich weiß, okay, ja, du musst nochmal ein bisschen da durchgehen und die macht schon Spaß, aber die fordert was von einem. Deswegen würde ich sagen, keine Serie zum Nebenher schauen.
Gott sei Dank nicht.
Zum wirklich zum aktiv schauen und irgendwie ja sich reinfühlen. Aber wenn man Lust darauf hat, ist Ripley, glaube ich, für mich bis jetzt eine der besten Serien des Jahres.
Definitiv, gerade weil man, wir kritisieren Netflix häufig, wir kritisieren Netflix zu Recht. Hier hat man dann doch ein gutes Gefühl bewiesen, endlich mal wieder was Komplexes, was Spannendes zu bringen, was halt nicht den typischen Look hat, was, sondern eine spannende Figur hat, in der du auch Investment tätigen musst, um diese zu verstehen, um diese zu greifen, um mit dieser überhaupt zu fühlen, weil häufig hat man immer ein bisschen das Problem, dass die Figuren einem immer egal sind, sei es in Netflix-Eigenproduktionen von Filmen oder von Serien. Und hier hat man endlich mal das Gefühl, dass endlich mal wieder was passiert.
Ja, dafür würde ich sagen, ja, Ripley ist unsere kleine Empfehlung der Woche.
Absolut.
Wie gesagt, wir wollten uns einem Thema eher widmen und dann würde ich sagen, Kenan, ja, biegen wir doch mal auf die Schlusskurve ein, oder? Gleich geht's zu den Musiktipps, aber du hast doch sicher noch ein, zwei Sachen, die du uns gerne erzählen willst.
Ganz genau, denn wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört und verfolgt, vergesst nicht, diesen auch auf den Plattformen, wo ihr das hört, zu bewerten. Immer auch positive Bewertungen abzugeben, das hilft uns, den Algorithmus weiter zu füttern und dass wir auch gerne häufiger irgendwo auftauchen. Denn ich bin immer sehr gespannt in den Statistiken, wo wir doch gerne gehört werden, wo wir gefunden werden. Und das ist immer eine sehr aufregende Reise. Wir machen den Podcast auch immer noch gerne und wir freuen uns, wenn wir irgendwie immer noch nach all den Jahren immer neue Leute ans Land ziehen können quasi. Und genau, bewertet uns auf Spotify, auf Amazon Music, auf Deezer, auf Google Podcasts, auf Apple Podcasts, auf Podimo, Podbean und so weiter
Overcast.
Und so fort. Overcast und so weiter und so fort. Dann natürlich abonniert auch unsere Social Media Kanäle auf Instagram mit bleibende-schäden mit AE. Auch auf TikTok mit unter demselben Namen zu finden. Und dazu halt noch unsere E-Mail-Adresse schadenkasten@gmail.com, wo ihr gerne euch immer melden könnt, wenn ihr Hallo, wie geht's oder irgendwelche Anregungen habt.
Genau, ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir zu einer weiteren Anregung, nämlich unserer Playlist, den bleibenden Trackschäden auf Spotify zu finden. Und da bitte ich um Ihre Tipps, Kenan Hase. Haben Sie was?
Haben wir einen Certified Banger der Woche?
Haben wir einen Certified Banger der Woche? Ich würde einen vorschlagen, es ist mal wieder von der gleichen Musikerin wie jedes Mal, aber es ist der beste Release der Woche vielleicht.
Ja.
Zumindest, aber auch da ist es ein bisschen getrickst. Es ist nämlich für uns kein neuer Release, wir kannten den Song schon. Genauso wie beim zweitbesten Song der Woche.
Genau, weil wir Privilegien haben, weil wir beim einen Song.
Privilegierte weiße Männer sind.
Oder einfach privilegierte Fans sind, die gewisse Sachen kaufen.
Richtig. Ja, wir kannten sowohl die neue Single von Faber, die wir, glaube ich, beide auf die Playlist packen können, oder?
Ja.
Du kriegst mich nicht zurück. Konnten wir beide schon im Voraus hören. Und ja, ähnlich ist es mit dem Song. Komm, wir machen den trotzdem als Certified Banger. Uludag und Sorgen von Paula Hartmann und Simba,
ja.
Wo wir das Album auf Vinyl haben, wo der Song schon drauf war, als sozusagen Hidden Track. Und die beiden kommen auf jeden Fall drauf. Und jetzt bin ich gespannt, Kenan, hast du noch andere Songs?
Ja, ich muss eben kurz mal reingucken, was ich noch reinnehmen wollte. Ich wollte noch Marlena von Domiziano noch mit reinnehmen.
Ja, du bist ja der kleine Domiziana-Fanboy von uns beiden.
Ja, ein bisschen.
Ja, genau. Release jetzt am Freitag gewesen.
Genau. Your turn?
Ich habe einen Song von einer Musikerin. Dadurch, dass wir unsere letzte Folge etwas früher aufgenommen haben, haben wir eigentlich drei Release-Wochenenden, die wir abdecken müssen. Und von einem davon ist der Song Ruf mich nicht mehr an von Paula Engels, die wir als Vorband bei Tour gesehen haben. Unfassbar krasser Song. Wirklich,
total.
Wirklich gut. Also richtig toll. Und ich würde noch dazu den Song Meet Me in the Bathroom von Hearts Hearts auf die Playlist packen.
Ja, sehr gutes Ding.
Hast du noch was?
Ich muss jetzt gerade so wieder ein bisschen zurückgehen, die letzten Wochen. Das ist halt so the thing. Lass mich mal schauen.
Weißt du was? Ich hab sonst noch einfach was. Ich baller sonst einfach mal
raus.
Hau mal raus.
Hau mal erstmal raus. Ich bin noch auf der Suche. Ich hab mir keine Liste gemacht dazu.
Genau, denn Tua hat natürlich auch noch eine EP zusätzlich zu seinem Album veröffentlicht. Da den Song Gorbatschow ACE sollte man gehört haben. Genau wie einen weiteren Song von einer Künstlerin, die ich dieses Jahr als, ja, Wants to Listen bezeichnet habe, nämlich Liam Lawrence mit dem Song
natürlich.
Eulogy. Und mein letzter Tipp ist der Song No Good von Siska. Den fand ich sehr, sehr gut. Und das sind auch meine musikalischen Tipps.
Alright, alright.
Hast du noch was?
Ne, tatsächlich nicht.
Dann würde ich sagen, ja, Kenan, deiner Gesundheit zuliebe und meiner Ruhe und dem Charakter von Tom Ripley zuliebe, beenden wir das jetzt und entschwinden wieder an unsere jeweiligen Strände, während wir mit Dickie Greenleaf, ja, Portwein trinken. Und dann würde ich sagen, Kenan, vielen Dank für die Aufnahme. Vielen Dank an alle ZuhörerInnen, die bis jetzt noch durchgehalten haben. Und das war eine neue Folge von
Bleiben stehen.